Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bärs.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärcast ist am Start.
Bärcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Ja, servus, moin moin und hallo allerseits. Hier ist wieder der Howie mit dem Bärs Tagebuch. Seite 2 heute. Nachdem ja das eine oder andere wirklich nette Feedback kam zum letzten Tagebuch, habe ich mich dazu entschlossen, das Format weiterzumachen. Und ja, das Konzept soll im Prinzip gleich bleiben. Das heißt, ich nehme mir ein Thema vor. Ich hoffe in Zukunft, dass das vielleicht auch von euch mal hier und da vorgeschlagen wird. Und ja, dann quatsche ich einfach mal drauf los und mache mir so ein paar Gedanken über das Thema. Vielleicht bringt es dem einen oder anderen auch irgendwie einen Impuls, um über dieses Thema nachzudenken oder von diesem Thema vielleicht auch auf was anderes zu kommen, was ich nur angeschnitten habe, was man weiterdenkt. Gerne mir zurückschreiben oder ja, für sich behalten und irgendwie etwas daraus mitzunehmen. Das würde mich auch freuen. Jemand hat mir jetzt auch geschrieben, er hat es einfach gehört, weil er gut einpennen konnte dabei. Ist auch okay. Ist auch okay. Ja, letztes Mal ging es ja ums alleine auf Tour fahren und überhaupt alleine Motorrad fahren. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, diese Woche kam endlich unser neues Format bei YouTube, die Bärs Offroad School, bei der wir, ja, wir waren in der Lüneburger Heide für 2 Tage und haben da ganz viel Material aufgenommen, haben da ganz viel gefilmt und ja, jetzt haben wir geschaut, was können wir aus dem Material machen, haben daraus jetzt 5 Episoden gestrickt, von absoluten Basics bis zu so ein paar ja, etwas anspruchsvolleren Tricks und so und kleinen Tipps. Zum Beispiel Sachen, die auch einfach cool aussehen, die einem, sag ich mal, auf den ersten Blick jetzt nicht so viel bringen, wenn man unterwegs auf Tour ist, aber letztlich immer natürlich nebenbei Gleichgewicht, also Balance auf dem Bike, Timing und so weiter schulen. Also ich finde gerade cool eigentlich an unserer Idee, also warum wir das eigentlich gemacht haben, ist, es gibt im deutschsprachigen YouTube-Raum und Videobereich sowas eigentlich nicht. Also wenig. Ich suche nach sowas seit Jahren. Und so wie wir das jetzt gemacht haben, hat das, glaube ich, noch keiner gemacht. Und zwar auf eine nicht gar nicht so Profi-Art, sondern vielmehr für Fahrer, von Anfängern, für Anfänger. Wir sind bestimmt jetzt inzwischen keine Anfänger mehr, aber wir sind bei weitem keine Profis, sag ich mal so. Wir haben eine Menge schon erlebt im Gelände. Also ich würde mal sagen, ich insbesondere, weil ich ja auch so nebenbei Motocross fahre und seitdem übrigens auch erst, alles autodidaktisch übrigens, bis auf meinen Einstieg und da komme ich mal gleich zu. Aber ich würde trotzdem sagen, wir machen das halt wirklich aus der Leidenschaft raus, ohne den Anspruch auf irgendwas zu haben. Also wir wollen ja keine Wettbewerbe gewinnen oder sowas, sondern wirklich, weil wir es sehr, sehr gerne tun und mit Leidenschaft. Ja, heute geht es nämlich auch, also passend habe ich mir überlegt, zur Premiere von unserer neuen Miniserie bei YouTube geht es heute hier im Bärs Tagebuch um das Thema Offroad fahren, also im Gelände Motorrad fahren. Und dabei möchte ich mich natürlich auf unser Hauptaugenmerk hier vom Podcast, also Motorradreisen, konzentrieren, weniger auf so richtig Motocross-Wettbewerb und sowas. Da habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so Erfahrung mit. Also wenn ich fahre hier, dann tatsächlich auch just for fun. Also dann geht es mir um Herausforderungen, gezielt auch technisches Fahren, langsames Fahren. Mir geht's mehr, also ich fahre gerne durch die Natur, ich fahre gerne Trails, schnell fahren, Rennen fahren, das ist gar nicht so meins. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Wann ging es für mich los mit dem Offroad-Fahren? Also ich müsste eigentlich sehr früh beginnen, so dieses ganze, sag ich mal, dieses ganze überhaupt mit einem einspurigen Fahrzeug sich auf Dreck bewegen, was ja gewisse Konsequenzen mit sich bringt. Also dieses Unkontrollierte, sag ich mal, dieses etwas Rutschige, permanent Rutschige, das hat man ja auch schon natürlich mit dem Fahrrad. Ich war früher als Kind begeisterter BMX-Fahrer und hab's geliebt, einfach so zu entsprechende Bremsungen zu machen, so dass man in den Drift reinkommt und so. Das habe ich den ganzen Tag gemacht. Ich fand es einfach cool, habe es auch übertrieben, habe mich da auch oft genug auf die Klappe gelegt. Aber da würde ich sagen, da ist schon so echt so ein Funke übergesprungen. Und ich erinnere mich übrigens heute, also heute reflektiere ich das so, dass ich wirklich, als ich dann angefangen habe, mit dem Motorrad wirklich im Gelände zu fahren, dass das genau die Emotionen waren, die da wiederkamen. Also die mich an meine Kindheit erinnert haben, von diesem BMX und später Mountainbike fahren. Dann kam erstmal eine ganze Weile nichts. Achso, doch klar, ich habe dann als Jugendlicher, als ich dann richtig angefangen habe, Moped zu fahren, wir hatten da, ich komme aus so einer richtigen, ich sag mal, PS-Familie, wo Motorradfahren und Mopedfahren einfach, war völlig natürlich so. Also das war einfach ganz klar, dass man das macht und dass man da früh mit anfängt und so. Ich habe also spätestens, ich weiß es nicht mehr genau, ich denke mal so mit 10, 11, 12 Jahren so richtig angefangen, 50er Moped zu fahren, im Garten natürlich so, in irgendwelchen privaten Plätzen und Wiesen. Bin da echt so den ganzen Tag rumgezuckelt und natürlich, da war es entsprechend Gelände da schon, gerne mal auch ein nasser Rasen und sowas und da habe ich dann natürlich angefangen, ein bisschen durchs Gemüse zu braten, ein paar Slides zu machen, Vollbremsung und so auszuprobieren, bis hin zu Hindernisse, kleine Sprünge und so ein Kram. Und dann, als ich dann aber 16 wurde und dann wirklich einen 125 Kubik Führerschein machen durfte, da zog es mich dann erstmal in so ein ganz anderes Gebiet. Also es ergab da sich eine Chance, dass ich so ein Rennmotorrad, so ein Rennmoped, muss man ja sagen, bekommen konnte. Das war eine Aprilia RS125. Kann man mal googeln. Die war Baujahr 97, glaube ich, und hieß Replika. Und sie war also dieser damaligen Meisterschaftsmaschine von dem immer noch unfassbar erfolgreichen Fahrer The Doctor, wer ihn nicht kennt. Wo fährt denn er eigentlich jetzt gerade? Ich glaube, der ist doch bei Yamaha jetzt, oder? Ich weiß es nicht. Also Rossi heißt er auf jeden Fall. Und dem war die so ein bisschen nachempfunden, die Karre, also seine Rennkarre, der damals der 125er gefahren. Und das war natürlich für mich als 16-Jähriger das Oberhighlight, ne? Also Wahnsinn, das Ding sah so, so schick. Es sah überhaupt nicht wie ein Moped aus, sondern einfach wie eine coole Rakete, das Ding aus. Richtig cool. Ja, und das hat mich erstmal echt weggebracht von dieser ganzen Moped-Enduro-Schiene und so hin zu dieser Superbike-Geschichte. Und da habe ich mich dann auch so wiedergefunden für die nächsten Jahre. Habe dann auch mit 18 eine Kawasaki Ninja gehabt und so. Ich habe dann auch mal sogar alles aus. Ich habe da auch mal einen Chopper gefahren zwischendurch und so. Und dann bin ich, irgendwann habe ich mich dem wieder besonnen und hatte dann irgendwie Bock, wahrscheinlich auch durch meinen Vater inspiriert, eher so wieder Richtung Touren, längere Touren zu gehen. Und ich hatte richtig Bock, Reiseenduro zu fahren. Weit, mit der Möglichkeit, abseits der Straße. Das fand ich geil. Und war dann ziemlich schnell bei der GS. Weil, weiß ich nicht, wenn man sich so ein bisschen schlau macht und so, man stößt ziemlich schnell auf die GS, die, ich sag mal, Mutter aller Reiseenduros. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, weiß ich, ob das jetzt die Mutter ist oder so. Auf jeden Fall hat die mindestens mit ein Segment begründet, damals mit der R80 G-S. Und als ich dann so auf den Trichter kam, da kam, glaube ich, gerade so die L50 raus. Und die war damals schon hässlich, diesen Kaldalblick. Aber ich fand es irgendwie geil. Ich fand diesen ganzen Mythos drumherum geil. Und dann kam ja 2003, ein bisschen später, kam ja dann Long Way Round raus. Und das fand ich alles so geil. Das hat mich so fasziniert. Die sind ja die L50 da gefahren und da war es echt um mich geschehen. Aber die war ja damals, waren das ja schon BMW-Preise und es war ja damals schon wahnsinnig teuer und für mich super weit weg. Also habe ich geschaut, was kann man bekommen. Ich wollte tourentaugliches Enduro-Motorrad haben und da habe ich geschaut, was kann man bekommen auf dem Markt und bin dann irgendwie gestoßen auf die Aprilia Pegaso 650. Also wieder Aprilia, witzigerweise. Die dann auch letzten Endes älter war übrigens als meine RS von 97. Die war, glaube ich, Baujahr 96 oder so. Ja, kein wunderschönes Bike, aber fast baugleich mit der F650 GS von damals. Beide haben Rotax-Motoren gehabt, die waren, glaube ich, völlig identisch. Und ich fand sogar, dass der Aprilia ein bisschen stylischer war. Und dann hatte ich irgendwann mal in Hannover, in der Innenstadt, nämlich eine Pegaso stehen sehen. Und die war so ein bisschen auf GS-Look gemacht. Das heißt, die hatte dann auch so zwei Elopsid-Scheinwerfer vorne, so statt diesem viereckigen Scheinwerfer, hatte das Schutzblech so schnabelmäßig hochgelegt und also den Kotflügel vorne. Und das musste ich dann auch machen. Und Schritt für Schritt habe ich dann wirklich mit meinem Dad zusammen diese Pegaso zu GS umgebaut. Also dass es ein bisschen so aussah. Ja, und mit der habe ich auch relativ viel erlebt, aber so richtig Gelände bin ich eigentlich kaum gefahren. Also mal so hier ein bisschen über den Dreck, mal ein bisschen Rad durchdrehen lassen, mal ein bisschen neben der Straße so über so Hügel gefahren. Das war jetzt kein richtiges Offroad-Fahren, muss ich ehrlich sagen. Und dann war das auch tatsächlich so, dann war ich dann fertig mit meinem Studium und so und hatte ein bisschen Kohle, war aber immer noch crazy in love mit meinem Motorrad. Also ich habe ja diese blöde Eigenschaft, dass ich mich immer sehr in meine Fahrzeuge verliebe und dann auch immer die gar nicht weggeben kann. Und da wollte ich mit meinem Kumpel Basti eine Tour machen, da wollten wir in die Alpen fahren und wollten so ein bisschen so eine Long Way Round Tour im Mini-Format machen, also mit unseren Reise-Enduros und Packtaschen, waren völlig unerfahren, so Zelt, Billo-Zelt mitgenommen und so. Und dann ist tatsächlich, dann musste ich eine Überführung machen, dann musste ich meine Kiste aus Bremen holen und habe die schon mal da zu ihm quasi Richtung Hannover gebracht. Und auf dem Weg habe ich also gemerkt, huch, wenn du am Gas ziehst, dann dreht die hoch, aber irgendwie kommt nichts an am Hinterreifen. Ne? Und das ist leider ein ganz doofes Zeichen für, irgendwas ist da mit der Kupplung, ne? Also irgendwas trennt da nicht richtig und so. Und so war das dann auch. Dann bin ich also in die alte Heimat gefahren und dann wollte ich noch einen Ölwechsel machen und da ist es dann schon passiert, Schraube abgedreht und dann kam erstmal Wasser und damit war eigentlich klar, dass die Zylinderkopfdichtung irgendwie eine Macke hatte. Und dadurch, und weil die einen Kreislauf hatte, also für das ganze Öl und so, war irgendwie klar, ja, da ist was innen drin undicht, da vermischt sich Öl mit Wasser und dadurch war die Kupplung dann eigentlich dem Tode geweiht, sozusagen. Ja, und das war, ja, wie das immer so ist, ein Tag, bevor wir los wollten. Hatten auch übrigens einen Autozug gebucht damals nach Villach in die Schweiz von Hildesheim aus. Und dann war guter Rat teuer. Was ist passiert? Mein Vater hat was gemacht, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Er hat mir sein damals relativ neues Motorrad angeboten. Und das war, und jetzt kommt wirklich Schicksal, eine R1200R, also keine GS, keine Reise-Enduro, sondern so ein Roadster, aber natürlich mit dem großen 12er Boxer drin. Ey Leute, und ich habe mich raufgesetzt, ich bin eine Runde gefahren und ich habe gesagt, ich will mit diesem Motorrad auf Tour fahren. Ja, seitdem bin ich übrigens dem Boxer verfallen seit dieser Tour. Es war auch eine ganz, ganz großartige Tour unterm Strich. Sicherlich hat viel, viel Unerfahrenheit dazu geführt, dass es manchmal ein bisschen schwierig, kompliziert und anstrengend wurde. Aber so muss eine Tour ja auch sein irgendwo, ne? Und spulen wir mal ein bisschen vor. Als ich dann also wieder da war, war für mich klar, jetzt, wo du mit dem Studium fertig bist, wo du einen Job hast und so, jetzt kaufst du dir mal eine richtige GS. Die hat diesen Boxer, der dir so gut gefallen hat, mit dem tiefen Schwerpunkt, mit dem Telelever, mit der tollen Kurvenlage und so. Ich fühlte mich so pudelwohl und ich konnte auf einmal so locker, leicht und sicher Motorrad fahren wie vorher noch nie. Mir hat es einfach mega Spaß gemacht. Man muss natürlich dazu auch sagen, ich bin vorher diese Pegaso gefahren, ja, von 1996, die völlig ausgelatscht schon war und so. Natürlich, wahrscheinlich jedes andere neue Motorrad hätte mich auch geflasht. So, das muss man mal ganz klar sagen. Trotzdem, ich fand es einfach super geil und habe mich dann intensiv umgesehen im Herbst, Winter, nee, Herbst eher, und habe dann relativ schnell auch beim mobilen ein Angebot gefunden, was mir zugesagt hat, musste dann noch ein bisschen mit der Finanzierung zusehen, so musste mir ein bisschen Geld leihen, weil die einfach ja auch teuer sind. Ich glaube, die hat damals so um die 10.000 Euro gekostet, so wie sie da stand, Baujahr 2008. Und ab da war für mich klar, jetzt lebst du diesen Traum. Jetzt machst du diese krassen Touren, jetzt fährst du im Gelände, jetzt zeltest du irgendwo in der Wildnis und jetzt geht's richtig ab. Darauf hatte ich einfach Bock. Ja, und ab da ging dann auch schon die Planung los fürs nächste Jahr, fürs Nordcup. Hatte ich ja letztes Mal schon mal von erzählt, so, das war ja meine erste richtig fette Tour, die ich so allein gemacht habe. Also was heißt allein, zu zweit haben wir die gemacht, aber also nicht irgendwie in einer Gruppe mit meinem Vater oder sonst was. Also auf eigenen Füßen fast 8000 Kilometer, bam, so. Und das war mit der GS, ja, und nachdem die mich da wirklich hin und zurück gebracht hat, ohne irgendein Problem und so, war es ja eh um mich geschehen. Aber jetzt kommt das Interessante, mit der GS war für mich die Entscheidung klar, ich möchte lernen, richtig lernen, wie man mit so einem Ding im Gelände fährt, mit so einem großen Biest. Was habe ich gemacht? Ich habe im Internet ein bisschen geschaut, habe mir so einen Kurs rausgesucht, hier in der Nähe ist so ein Enduro-Park und da boten die das an, also Offroad-Fahren mit großen Reise-Enduros. Bin dann dahin, Hopepark heißt das, ja, und da hatten sie extra so ein Areal abgesperrt für diesen Lehrgang, da war dann ein Trainer und ein paar Leute, Ralf hieß der Trainer, das weiß ich noch, und da ging das so echt so, also wie wir das jetzt im Video gemacht haben, ging es mit den Basics los, so wie steht man überhaupt auf dem Bike, vor lange erstmal drüber diskutiert und warum, und dann ganz langsam erstmal unsere Runden gedreht, immer ein bisschen engere Kurven gefahren, ein bisschen unwegsameres Gelände in Angriff genommen, so erste Pfützen durchfahren, so alles mega aufregend. Ich war so aufgeregt und deswegen, ich kann das so gut nachempfinden, dass wenn Leute das erste Mal sowas machen, vor allem mit einer großen Reise-Enduro, und in der Regel ist es ja auch eine, für die sie echt viel Geld auf den Tisch gelegt haben, dass die da einfach eine, also mindestens große Tüte Respekt am Start haben. Ja. Da haben die mir vorher noch gesagt, ja, bau mal die Scheibe ab, viele stürzen so, dass sie die abreißen beim Stürzen, dies, das und so. Heute denke ich über das alles ein bisschen anders, aber ich kann das trotzdem gut verstehen, wenn Leute so viel Respekt davor haben. Und dann war es so, dann sind wir, haben wir eine Übung gemacht, da sind wir dann so Achten gefahren und so, so ein kleiner Parcours um Hütchen rum und so. Und die wurden immer enger gesteckt. Es war so ein kleiner Wettbewerb, so wer schafft es, die engsten Kurven zu fahren. Ne? Da ging es ja viel um genau, was wir jetzt machen. Das kommt übrigens in der übernächsten Episode, wenn es um Kurvenfahren und Gewichtsverlagerung geht. Mussten wir immer weiter uns rauslehnen und so und in die Kurve reindrücken und so. Bis es halt, aber er hat es halt so provoziert, bis es nicht mehr anders ging. Und dann lag sie dann zum ersten Mal. Mein 10.000 Euro Motorrad lag im Dreck. Und was der Trainer gemacht hat, ist, er hat losgelacht und gesagt, Alter, endlich wird die mal artgerecht behandelt hier, dein Motorrad. Und das ist echt hängen geblieben, das hat sich richtig eingebrannt. Ne? Also dieses Wort artgerechte Haltung, ne, in dem Zusammenhang, finde ich super cool. Denn, ja, Leute, es ist eine Reise-Enduro, Enduro für Straße und Gelände. Und it's made for it. Die kann das ab. Und meine Erfahrung nach den ganzen Jahren jetzt
ist auch wirklich, die kann eine ganze Menge ab. Und auch die anderen Reisebikes, die für sowas gebaut sind, die können eine ganze Menge ab. Und da braucht man gar nicht so viel Respekt und vor allem keine Angst haben. Sicherlich muss man Respekt haben davor, sich zu schützen und sich nicht zu, also damit man sich nicht verletzt. Aber was das Material angeht, ist meine Erfahrung und mein ganz großer Tipp, verliert den Respekt ganz schnell. Denn je mehr ihr den verliert, desto sicherer seid ihr auf dem Motorrad. Und desto eher gelingt es euch, diese in den Videos auch mehrfach angesprochene Lockerheit einfach zu bekommen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man verkrampft und voller Angst auf seinem Motorrad steht oder sitzt. Sitzen ist ja noch viel schlimmer. Das verstehen ja immer so viele nicht, weil ja, man muss das erstmal in seinen Kopf irgendwie reinkriegen. Es ist so ein trügerisches Gefühl von Sicherheit, wenn ich die Füße auf dem Boden habe, ne? Dieses Paddeln, dieses wie eine Ente rumwatscheln. Man ist nicht nur unglaublich langsam, man ist auch unglaublich unsicher. Man muss dieses Prinzip ja erstmal richtig wirklich erfahren. Also nur verstehen reicht da auch nicht. Also verstehen, dafür guckt man sich bitte mal unser Video an. Aber erfahren kann man ja natürlich nur selber. Also dieses, dass man merkt, ja, es ist komisch aufzustehen über dem Bike und damit irgendwie eine gewisse Kontrolle zu verlieren. Aber eigentlich, natürlich gewinnt man eine Unmenge an Kontrolle, denn ich habe das ja in dem Video auch erzählt, je tiefer man sitzt, desto tiefer ist ja auch der eigene Schwerpunkt, desto weniger Möglichkeiten habe ich, irgendwas auszugleichen, ne? Dass das Motorrad auch sich unter mir bewegen lässt. Du wirst im Gelände niemals die Kontrolle haben, die volle Kontrolle, beziehungsweise wirst du nur Kontrolle haben, wenn du bereit bist, Kontrolle loszulassen über das Motorrad. Lass das Motorrad unter dir arbeiten und sag ihm höchstens in ganz gewissen Momenten mal, Achtung, nee, das reicht mir jetzt aber, jetzt zeig ich dir mal wieder, wer der Chef ist hier. Aber grundsätzlich, lass das Motorrad laufen, lass das Motorrad sich seine Spur suchen und reagiere, agiere nicht. Agiere vor allem nicht verkrampft und aggressiv, sondern reagiere, genau. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und das habe ich tatsächlich, dieses Grundprinzip habe ich an diesem Tag mit dem Kurs gelernt. Und das ist ein Schlüsselerlebnis gewesen. Ab da habe ich auch keinen Kurs mehr gemacht oder sowas. Ab da ging es wirklich alles autodidaktisch. Also da habe ich mir alles selber beigebracht. Vor allem durch Erfahrung und Abgucken und so. Und Überlegen und sowas. Ich liebe das ja, wenn da eine Herausforderung ist, wenn da ein Ast ist oder sowas oder ein Wasserloch oder so und man erstmal anhält und sich dahinsetzt und sich das erstmal anschaut und überlegt, wo ist die richtige Spur? Wie komme ich da? Wie muss ich mich bewegen? Was muss ich tun? Was muss das Motorrad tun? Was für Kräfte werden wann wirken? Wie muss ich wohl reagieren? Sich das zu überlegen und so und dann das zu machen. Das fasziniert mich am Reiseendurofahren. Und da kommt man natürlich auch langsam voran, aber so ist es ein unfassbar großer Spaß einfach. Also und da komme ich übrigens jetzt zur anderen Sache. Das ist eigentlich schon mein Fazit, aber ich ziehe es mal vor. Man muss auch Spaß dran haben. Also ich habe da jetzt schon mehrere Situationen erlebt, wo Leute, mit denen ich auch unterwegs war und im Gelände war, die offensichtlich keinen Spaß daran haben. Und Leute, wenn ihr den nicht habt, dann ist es vielleicht auch einfach nichts für euch. Und andersrum, wenn ihr den habt, aber es nicht funktioniert, dann scheiß drauf und macht weiter. Darum geht's ja eigentlich nur. Ich Bock drauf habe. Und wie gesagt, deswegen habe ich eben auch mit der Kindheit angefangen. Das war bei mir damals schon da und das habe ich dann wieder für mich entdeckt. Diesen Riesenspaß daran, im Gelände zu fahren, das Motorrad unkontrolliert kontrolliert zu bewegen. Das klingt immer so komisch, ne? Aber das trifft es eigentlich am besten. Und sich solchen Herausforderungen zu stellen. So ehrlich muss man, glaube ich, zu sich sein. Und da muss man auch die Eier in der Hose haben und zu sagen, dann lasse ich das halt. Dann fahre ich halt jetzt Straße und coole Kurvenstrecken und so und in die Berge. Und das ist ja auch geil. Das mache ich übrigens auch sehr gern. Aber ja, mit dem Geländefahren, das ist so eine Sache. Also ich glaube, man kann das ganz gut vergleichen mit Rennstrecke oder so. Also das sollte man mal ausprobieren, ob einem das Spaß macht, richtig Rennstrecke zu fahren. Aber wenn nicht, ja, dann lasst es halt, ne? Dann kauft euch doch nicht so eine super Sportmaschine à la irgendwas und zwingt euch dazu, weil ihr gerne das im Fernsehen seht oder die Prospekte euch anguckt, wo die Werbeprospekte, wo solche Bilder sind, wo so eine Action passiert und so. Das könnt ihr euch weiterhin auch angucken, aber wenn ihr merkt, für euch ist das nichts, dann lasst es. Dafür ist das Leben ja echt zu kurz, ne? Und wenn ich dann, wir machen ja dann oder haben in der Vergangenheit öfter diese Trips gemacht mit mehreren Leuten durch die Lüneburger Heide auch. Gibt da auch so ein paar Clips, könnt ihr mal schauen, Heide Witzka 2000 so und so auf der YouTube-Seite. Und da habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Leute abends schon irgendwie da mir erzählt haben, ey, ich habe so Angst vor morgen und ich habe so Bauchschmerzen und ich muss mich am liebsten übergeben und so, wo ich dann denke, naja, bei mir ist das auch so vor Vorfreude, so, ich kann gar nicht schlafen, aber wenn man Angst hat, ich weiß nicht, das ist eine schlechte Voraussetzung. Dann sollte man es vielleicht einmal ausprobieren, ob das und schauen, ob die Angst unbegründet ist. Aber wenn man wirklich merkt, das geht nicht weg und ich habe das immer wieder, dann sollte man es einfach lassen. Ja. Die andere Maxime übrigens von mir ist, dass ich solche Enduro-Touren nicht alleine mache. Also ich habe das noch nie gemacht und ich habe das eigentlich auch nicht vor. Vielleicht gibt es mal die Situation in der Zukunft, aber dann habe ich hoffentlich die Erfahrung, Situationen gut einschätzen zu können. Weil da kann schon viel schief gehen und gerade mit den dicken Brummern. Gerade wenn die fetten Reise-Enduros dann irgendwo im Graben liegen oder so. Und es gibt Situationen, da kriegt man die echt nicht alleine raus. Da ist das zu zweit schon schwierig. Aber da hat man noch andere Möglichkeiten irgendwie. Da kann man notfalls ja mit einem Motorrad zu zweit irgendwo hinfahren und Hilfe holen. Aber so richtig in der Pampa, eieiei, das möchte ich eigentlich nicht. Aber jetzt habe ich ja mein schönes Garmin InReach Mini. Habe ich ja letztes Mal schon drüber geredet. Das ist ja mit Notfallknopf ausgerüstet. Und naja, wegen sowas habe ich es eigentlich auch gekauft, falls ich mal in so eine Lage komme. Ja. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, eine Sache wollte ich ganz gerne noch erwähnen. Und zwar, wenn das nicht klappt mit dem Offroad-Fahren und so, da suchen die Leute immer nach Ausreden. Ist mir so aufgefallen. Also, ja, das liegt dann daran, ich hab schlechte Tagesperformance oder meistens ist ja das Material schuld, ne? Also ja, ich habe die falschen Stiefel oder das ist irgendwie das falsche Motorrad oder so. Und dann kommt ganz oft ja, das ist ja so eine fette Maschine. Ich sollte ja erstmal mit so einer kleinen Maschine fahren und damit dann lernen, damit ich das dann eventuell auch mit so einer großen Maschine komme. Und das Beste ist immer, für sowas ist so eine große Maschine auch gar nicht gemacht. Also damit will ich mal eben aufräumen. Nein, das habe ich ja eben schon gesagt, die sind genau dafür gemacht. Und ganz ehrlich, der limitierende Faktor, warum man irgendwas nicht schafft oder wo nicht durchkommt, das ist, glaube ich, in den seltensten Fällen das Motorrad. Also, ich bin noch nie irgendwo nicht lang gekommen, weil das Motorrad es nicht zugelassen hat. Sondern das waren dann meistens meine eingeschränkten Fähigkeiten an der Stelle. Und auch das schafft man. Auch das schafft man, gerade zu zweit. Da gibt es immer Möglichkeiten. Im Zweifel absteigen und zu zweit wuchten. Geht immer. Aber die andere Sache, was ich sagen wollte, ist, ich halte es für ein Irrtum, dass man viel besser mit einer kleinen Maschine Motocross fahren, also Enduro fahren lernt, um das dann umzusetzen. Das halte ich für ein Irrtum. Das geht bestimmt, aber ich glaube, es hat viel mehr Vorteile, mit der großen Maschine Enduro fahren zu lernen. Das ist bei mir nämlich so gewesen. Ich bin später erst auf meine kleine Motocross-Maschine, erst die AJP und jetzt die Beta umgestiegen und konnte damit dann tatsächlich überraschend gut umgehen, weil ich so viel schon auf der großen gelernt hatte. Und ich glaube, dass das daran liegt, also davon bin ich echt überzeugt, dass man diese kleinen Maschinen, die kann man auch wunderbar mit Kraft bedienen. Das ist nicht gut, da ist man schnell kaputt und das hat auch mit richtigen Motocrossfahren nicht so viel zu tun. Indem man also einfach am Lenker reißt, man kann die ja echt vorne einfach so hochheben und sowas und rumreißen und ganz viel einfach drücken und ziehen und so. Auch wenn man drauf sitzt, ja, mit Körpergewicht. Bei der großen Maschine geht das nicht. Da kann ich gar nicht so krasse Impulse setzen. Da muss ich mit den Impulsen, die die Maschine setzt, arbeiten. Ich muss mein Gewicht entsprechend verlagern. Ich muss kräfteschonend arbeiten, sonst ist nämlich ganz schnell Feierabend. Das heißt, ich muss schauen, was bietet mir die Landschaft? Kann ich die irgendwie nutzen? Kann ich irgendwelche, in Steilkurven, kann ich irgendwelche Erhebungen nutzen und so, um darauf zu reagieren und drehen am Hang und so. Das sind alles so Sachen. Da muss ich mit dem Gelände arbeiten, da muss ich mit den Kräften, die da auf die Maschine wirken, arbeiten, darauf reagieren und so, Tricks anwenden. Und das ist es, wenn ich das dann wiederum anwende auf die kleine Maschine, dann ist es wirklich Kindergarten, damit zu fahren. Das ist meine Erfahrung. Also von daher, so abschließend, große Ermutigung an der Stelle, wirklich. Wenn ihr eine Reise-Enduro fahrt, auch eine schwere Reise-Enduro, eine 1000er oder 1200er oder so, à la GS, Africa Twin, 1190, whatever. Macht es, probiert, trainiert, schaut euch Tutorials an, nicht nur von uns das, alles Mögliche, was es im Internet gibt, lest Berichte darüber und Bücher, setzt es um und vor allem fahrt und gebt nicht auf, wenn das Ding liegt, aufheben, weiter, wenn was kaputt geht, so what, ey, solange das Ding noch fährt, alles cool, ärgert euch nicht und so. Wenn ihr euch entschieden habt, ins Gelände zu fahren, da geht ein bisschen Material kaputt, das ist so. Aber je lockerer und angstfreier ihr daran geht, desto weniger passiert. Ja. So, habe ich ja fast ein bisschen Rage geredet hier, aber es ist ein Thema, wofür ich brenne, so, was mir echt am Herzen liegt, was inzwischen einen großen Teil so meines Lebens ausmacht. Und ja, war schön, darüber mal zu reden, mit euch ein bisschen zu teilen. Schreibt mir doch, wie ihr das seht oder ob ihr solche ähnlichen Erfahrungen oder ganz andere Erfahrungen gemacht habt. Das war's mit dem heutigen Eintrag zum Bärs Tagebuch, zum Thema Offroad-Fahren mit großen Reisemopeden. War mir eine Freude und schön, dass ihr zugehört habt. Das sind ja nur Patronen, die hier zuhören, und denen einen ganz besonderen Dank, dass das euch wert ist hier, was wir machen. Ganz wunderschönen Tag euch, je nachdem, wie spät es jetzt ist, morgen, Mittag oder Abend oder Wochenende oder was auch immer. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut, sauber bleiben. Ciao.
Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn. Nehmen dich mit auf die Tour, mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bärcast ist am Start.
Bärcast, dein Motorrad-Reisepodcast.